Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Heinrich Waske. Heinrich ist Editorial Director Europe bei Foundry, redaktionell für die Online-Publikationen CIO-Magazin, CSO und Computerwoche verantwortlich. International hat er außerdem in Europa die Verantwortung für die entsprechenden B2B-Titel in Schweden, Polen, Spanien und Portugal. Computerwoche ist das deutsche Pendant zur weltweiten Marke Computer World. Auch CIO und CSO gibt es in vielen Ländern rund um den Globus. Die größten Redaktionen sitzen in den USA und einige Artikel finden den Weg in deutsche und europäische Publikationen, wo sie für die Leser und Leserinnen relevant sind. Foundry hat weltweit im vergangenen Jahr insgesamt 60 Awards gewonnen, IDC Analyst of the Year Award dreimal nacheinander. Und Computerwoche war bereits das Fachmedium des Jahres ausgezeichnet und wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Genau. Und Heinrich studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik in Münster, arbeitete nebenher für Tageszeitungen. Und als er in den späten 80er Jahren das Thema IT entdeckte, lernte er an einer von Siemens geleiteten Schule für Informations- und Kommunikationstechnik Programmierung und wurde Fachredakteur für Software bei dem absolut führenden Fachblatt der Computerwoche, wo er jetzt über einige Stationen mittlerweile Editorial Director Europe ist. Heinrich ist eingefleischter SV Bremen Werder-Fan und hat auch selber dort gespielt. Er hatte bei einer Großveranstaltung CIO des Jahres einem der Gewinner, dem CIO von FC Bayern München, dem Vereinswimpel von Werder Bremen, als Andenken bereicht. Heinrich kommt von einem Bauernhof und hat selbst als Kind eine eigene kleine Landwirtschaft betrieben, Kaninchenzucht und Hühnerzucht. Er beschreibt diese Tätigkeit als von mehr ökonomischem als ökologischem Interesse getrieben. Leider wurde sein ökonomischer Durchbruch durch die Geflügelpest verhindert. Herzlich willkommen, lieber Heinrich.
Danke, hast du sehr schön eingeleitet. Vielleicht eine kleine Korrektur. Leider habe ich nie selber beim SV Werder Bremen gespielt. sondern leider nur in den Provinzclubs, aber ja, wäre schön gewesen.
Super, Heinrich. Also Philipp und ich, wir hätten uns nie gedacht, dass wir jemals dankbar sein würden, dass es irgendwo die Geflügelpest gegeben hat. aber wäre es nicht gewesen, hätten wir heute nicht die Chance, mit einem von den bekanntesten Journalisten im IT-Bereich Deutschlands zu sprechen. Und insofern bedanken wir uns doch, dass es das mal gegeben hat. Wo war dein Bauernhof? Und was hat dich...
Also ich komme aus der Gegend von Südoldenburg, Vechtal, vielleicht ein Begriff. Das ist viel bekannt als der sogenannte Schweinegürtel. Also da ist die intensivste Landwirtschaft in ganz Europa in der Gegend, Vechtal-Kloppenburg. Dort komme ich ganz normal von einem Bauernhof, bin dort aufgewachsen, habe zusammen mit Freunden ein bisschen Tierzucht gemacht und so weiter. Aber letztendlich war ich leider nie der Ruferbe, hatte also keine Chance, wirklich Bauer zu werden und musste dann was Vernünftiges lernen. Ob das jetzt vernünftig war, Geschichte, Politik und Germanistik zu studieren, ist eine andere Frage. Aber ich habe dann ja irgendwann umgesattelt und gesagt, ich gehe jetzt Richtung Programmierung, Richtung Fachjournalismus. Und das war ja eine grundlegende Entscheidung, eigentlich nochmal die Richtung zu wechseln und im Technologiebereich was zu machen.
Genau.
Habe ich nicht bereut.
Wir bereuen es auch nicht, dass du da sitzt. Aber Heinrich, die wichtigste Frage des Podcasts heute. Hast du eigentlich Hausverbot beim FC Bayern, nachdem du so einen Wimpel überreicht hast?
Nein, gar nicht. Also das muss ich wirklich sagen. Das war der CIO vom FC Bayern. Der war wirklich witzig, freundlich und hat das mit einer großen Grandesse sozusagen hingenommen, dass ich ihm den Wimpel vom SV Werder überreicht habe. Ist natürlich auch so, er kann ja eigentlich aus der Position vom FC Bayern nur drüber schmunzeln. Ne? Der SV Werder ist ja sagen wir mal, eher im hinteren Bereich der Tabelle zu finden.
Ja, also wenn man dann am Fußball denkt, ne, so FC Bayern, CIO, kommt man nicht unbedingt auf IT. Was, der wurde ausgezeichnet, der CIO von FC Bayern. Für was wurde er ausgezeichnet?
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber wenn man sich mal vorstellt, was so ein Fußballclub alles digital zu stemmen hat, ne? Das reicht ja von den Ticketsystemen im Eintrittsbereich über Videoaufnahmen im Stadion, dann die ganzen Kurzvideos, wie bewegen sich Fußballer, welche Laufwege haben sie, da ist unheimlich viel Analytics im Spiel, um das Ganze wirklich vernünftig auszuwerten. Dann auch Thema Merchandising, Shops, also das Gesamtbild. Wir waren alle überrascht, wie viel Digitalisierung in so einem großen Stadion wie der Allianz Arena und auch in so einem Club wie beim FC Bayern stattfindet. Also ist viel, viel mehr, als man denkt. Und Digitalisierung spielt im Profifußball eine richtig wichtige Rolle.
Du hattest mal wirklich immer einen guten Riecher für neue Branchen. Wenn du jetzt so Politik, Wissenschaften, Germanistik studiert hast und gesattelt bist auf IT. Jetzt wollen alle, dass man IT lernt. Ist das die Branche der Zukunft oder hast du einen neuen Riecher?
Ja, das ist insofern eine gute Frage, als dass gerade jetzt durch die künstliche Intelligenz sich unheimlich viele Dinge ändern. Ja. Die Frage ist ja zum Beispiel Programmierung. Ne? Ganz viele Leute werden angehalten zu programmieren, Python, JavaScript und so weiter zu lernen. Und jetzt kommen immer mehr KI-Modelle raus, die Programmierer letztendlich dabei unterstützen, Code zu schreiben. Ob das jetzt mit GPT passiert oder mit dem Copilot von Microsoft. Google hat da was angekündigt. Also die Welt der Programmierung verändert sich ganz stark gerade und es wird sehr viel effizienter. Und ich bin mal gespannt, ob wir in 10 Jahren noch so einen hohen Bedarf an Programmierern haben wie im Moment. Jedenfalls wird sich dieses Berufsbild komplett verändern. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, wir werden diese Leute weiter brauchen. Aber trotzdem gibt es wenig Branchen, die so stark in Veränderung sind, gerade wie die Welt der Programmierung.
Jetzt sprichst du schon an, dass sich Branchen verändern. Denkt mal an eure Branche. Jetzt haben wir da eben gerade auch mit ChatGPT die Möglichkeit, dass da bestimmte Dinge erstellt werden können. Wir haben mittlerweile im grafischen Bereich auch AI-Plattformen wie DALL-E, wo man dann irgendwelche Bilder, Grafiken, Logos sich generieren lassen kann. Was ist so ein bisschen deine persönliche Prognose, wie KI und damit verbundene Technologien letztlich eure Medienjournalismusbranche in den nächsten Jahren eigentlich dann auch verändern werden?
Also ich glaube, das ganze Thema KI hat noch ziemlich viele Fragezeichen. Also da geht es zum Beispiel das ganze Thema Urheberrecht. Die Daten werden im Moment ja aus einem riesigen Bestand wild zusammengewürfelt. Das Thema Urheberrecht ist komplett nicht gelöst gerade. Ja. Dann die Frage, wir haben unsere Inhalte ja über die letzten Jahre hinweg permanent so geschrieben, dass sie auch eine Chance haben, bei Google gefunden zu werden. Also Stichwort Search Engine Optimization. Was macht eigentlich Google mit KI-generierten Inhalten? Werden die genauso gerankt wie von Menschen generierte Inhalte oder wird Google sagen, das sieht nach einem künstlichen Inhalt aus, den werden wir weiter nach unten bringen? Das heißt, über die Suchmaschine bei Google werden diese Inhalte möglicherweise dann gar nicht gefunden. Es sind ganz viele offene Fragen da. Wir beschäftigen uns natürlich intensiv damit. Die Versuchung ist auch bei Redakteuren groß zu sagen, wir machen einen schönen Prompt, also eine schöne KI-Abfrage. Und jetzt schauen wir mal, was die KI jetzt ausspuckt. Und daraus, das ist dann die Basis für einen Artikel, da werden wir schön aufhübschen und so weiter. Und dann könnte man daraus die Geschichte machen. Das wird aber nicht so einfach sein. Wir machen das zum Beispiel nicht. Wir haben uns intern gesagt, wir werden das Thema so nicht anpacken, weil die Risiken einfach viel zu groß sind. Ob das urheberrechtliche Risiken sind, ob das SEO-Risiken sind. Letztendlich ist dann ja auch, und das ist dir selber die große Frage, was passiert denn eigentlich auf der Suchmaschinenebene? Wie greifen Menschen überhaupt auf Inhalte zu? Vielleicht wird es dann irgendwann so sein, dass man sich die Inhalte nur noch über einen Chatbot letztendlich angeben lässt. Das sind ja künstlich generierte Inhalte. Wissen wir nicht, ganz viele Fragezeichen. Aber meine persönliche Meinung ist, eigentlich ist es auch eine Chance für den Fachjournalismus und für den Journalismus, weil letztendlich werden wir ja darauf zurückgeworfen, originäre Inhalte heranzuholen. Also diese Abschreiberei, die im Internet stattfindet, die ist vielleicht jetzt auf dem Rückzug und es wird dann wieder wichtig zu sagen, okay, wir reden mit den richtigen Leuten im Markt, wir reden mit den richtigen CIOs, mit den richtigen Anwendern, haben diese Inhalte exklusiv und stellen die bei uns auf die Seiten, das kann keine KI. Also insofern sehe ich da durchaus auch eine gute Chance.
Ja, also das wäre jetzt auch eines meiner Gefühle gewesen, dass man sagt, naja, wenn das sozusagen klar markiert ist, bei uns ist no AI Insight sozusagen, sondern das, was wir hier erarbeitet haben, das ist wirklich recherchiert, das ist von Expertinnen und Experten abgegriffen aus Gesprächen, aus Diskussionen, aus eurem Netzwerk, dass das eigentlich nochmal ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte, weil ansonsten würde man sich ja vielleicht auch als Käufer verarscht vorkommen, ich sage es jetzt mal, weil man im Prinzip dann automatisierte Inhalte letztlich dann erwirbt oder ja, bekommt. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber auch die Frage, ich sehe es ja sehr kritisch, dass natürlich auch die Medienbranche, der Journalismus unter chronischem Sparzwang zu kämpfen hat. Und man merkt ja selbst bei Qualitätsmedien auch, dass die Qualität nicht immer so qualitativ hochwertig ist, wie sie mal war. Ist es vielleicht dann doch auch die einzige Möglichkeit für diese Branche zu überleben, dass man eben sich solcher Tools bedient, um eben mit sehr, sehr, sehr kleinen Redaktionsteams überhaupt noch diese große Qualität, die ja eigentlich erwartet wird, dann liefern zu können. Wie siehst du das?
Ja, es ist die Frage, ob die Leute, also die erste Frage ist die, wird künstliche Intelligenz oder per künstlicher Intelligenz erzeugter Inhalt erkennbar sein? Also wird es so eine Art Wasserzeichen geben? Wenn das der Fall ist, dann werden sich vielleicht doch etliche Leser sagen, das ist ein künstlich erzeugter Inhalt, können wir auch selber machen, brauchen wir uns jetzt nicht näher mit zu beschäftigen. Ja. Was die kleinen Teams angeht, ja, wir haben zum Beispiel die Konsequenz gezogen, wir sind hier in Deutschland 15 Redakteure für drei Medienmarken letztendlich, aber weltweit sind wir viel mehr. Und für uns ist natürlich eine riesige Chance, also ein Teil der Inhalte, die wir erzeugen, sind durchaus auch in anderen Ländern von Interesse. Ich nehme mal ein Beispiel, der Kollege hat kürzlich einen Artikel geschrieben über eine Ankündigung von SAP auf der Hannover Messe, die war auch für unsere US-Kollegen interessant. Also machen sich die US-Kollegen daran, diesen Inhalt zu übersetzen und regional anzupassen. Dazu nutzen sie auch wieder KI, nämlich DeepL oder irgendein Tool in dieser Art, ein Übersetzungswerkzeug. Die werden auch immer besser. Nur so können wir eigentlich mit einer kompakten, zentralen Redaktion einen Gutteil der weltweit relevanten Inhalte abdecken und haben in den Ländern immer noch Leute, die regionale Inhalte heranholen und dafür sorgen, dass die Geschichten dann vor Ort recherchiert werden. Also ich glaube, Internationalisierung ist in diesen Zeiten ein ganz großer Vorteil, gerade im Fachmedienbereich, in dem wir unterwegs sind. Und ein kleines Team, um auf deine Frage zurückzukommen, Philipp, ein kleines Team hat halt wirklich den Nachteil, man muss Unmengen von Content bewegen, letztendlich, um Relevanz zu erzeugen. Ja. Und KI-erzeugter Content ist ja halt die Frage, wie verhält sich Google dazu? Wird es gefunden? Kann eine Webseite auf dieser Basis überhaupt wachsen? Und ich glaube, dass wir als großes Medium da schon einen Vorteil haben durch einfach weltweit verteilte Redaktionen, die an den Firmen dran sind und an den Anwendern dran sind und diese Inhalte dann auch weltweit ausrollen können. Ich weiß nicht, ob ihr das bei DeepL verfolgt habt, aber die Qualität ist ja inzwischen schon richtig gut. Ja. Unterscheidet sich von Sprache zu Sprache, aber insbesondere zum Beispiel Deutsch, Englisch funktioniert hervorragend.
Zumindest als Grundlage. Man muss sicherlich hier und da noch schleifen. Ja, das ist sehr, sehr gut.
Genau. Übrigens, kleine Anekdote am Rande, ne? Ist natürlich noch eine Frage, wenn ich hier einen CIO von Volkswagen interviewe, ob der überhaupt will, dass dieses Interview in Indien erscheint. Also das hat natürlich auch so Nebeneffekte, wo man wirklich gut auch aufpassen und kommunizieren muss, damit klar wird, dass das möglicherweise eine Reichweite hat in ganz anderen Regionen, in einem ganz anderen Maßstab, als sich das die Gesprächsteilnehmer vorstellen können.
Sehr spannend, Heinrich, du hast ja, du arbeitest bei Foundry, für diejenigen, die Foundry nicht kennen, war früher IDG, Foundry hat IDG gekauft und ihr seid ja mit Computerwoche CIO und CSO aus dem Printgeschäft heraus gegangen und das hat bestimmt auch sehr viele Auswirkungen für euch gehabt. Was waren die schwierigsten?
Also wir sind wir haben IDG umbenannt in Foundry. Also es ist nicht keine Übernahme in dem Sinne gewesen, wir haben es umbenannt. Wir sind Anfang des Jahres, also dieses Jahres 2023, sind wir aus Print generell hier in Deutschland rausgegangen. Wir waren, glaube ich, sogar das letzte Land weltweit, das noch Print gemacht hat, so lange, weil die Deutschen doch ziemlich lange an diesem Medium, an dem Papier letztendlich festgehalten haben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist es so, dass die Werbung schon seit Jahren rausgeht aus den Printpublikationen. Und das hat zur Folge, dass man die Copypreise, also die Preise pro Heft, deutlich anheben muss. Und das erleben wir auch alle, wenn wir heute an Kiosk gehen, wie die Preise explodiert sind. Alle Printmedien haben das gleiche Problem. Die Werbung geht raus, die Copypreise müssen angehoben werden. Und irgendwann macht das der Leser nicht mehr mit. Er hat halt nur ein begrenztes Budget und sagt dann bis hierhin und nicht weiter. Da waren wir eigentlich noch auf Rosen gebettet, weil wir ganz viele Firmenabos haben, also wo man dann auch nicht so ganz genau hinschaut auf den Abopreis. Computerwoche war ja so ein bisschen, ich hätte beinahe gesagt, die Pravda für IT-Themen muss man haben. Aber klingt eigentlich nicht nett genug, aber egal. Da hatten wir noch den Vorteil, dass wir recht lange gelesen wurden und auch immer noch gelesen werden. Es ist auch jetzt noch schmerzhaft, da rauszugehen aus diesem ganzen Print-Thema. Aber es ist für uns letztendlich, es lenkt uns ab von unserem eigentlichen Geschäft. Und das eigentliche Geschäft im Verlag ist halt ein datenbezogenes Geschäft. Mhm. Also unser Verlag weltweit hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Wir haben mehrere Softwarehäuser dazu gekauft. Wir machen sehr professionell Lead-Generierung, Analytics. Wir wissen sehr viel über unsere Leser. Und natürlich arbeiten wir datenschutzkonform an der Stelle, aber unsere Kunden erwarten von uns vor allem Daten, brauchbare Informationen über das Leserverhalten, über Leserinteressen und möglicherweise auch darüber, gibt es da eine Kaufwahrscheinlichkeit bei einer bestimmten Lesergruppe. Diese Dinge können wir nachvollziehen. Da wurde unheimlich viel investiert und da haben wir uns ganz neu aufgestellt. Und insofern war Print eigentlich nur noch so ein Appendix, den wir jetzt dann auch mal abschneiden konnten.
Aber was hat das mit euch dann auch so ein bisschen, sag mal, prozessual, kulturell gemacht, auch vielleicht so ein bisschen aus Skillsicht? Wenn du sagst jetzt so ein Stück weit, der Schritt hat sich angedeutet und es war jetzt keine Übernacht-Operation, sondern das ist im Prinzip die letzten Jahre schon in diese Richtung gegangen. Aber dennoch, wie hat sich das in den letzten Jahren dann bei euch verändert, was eure Organisation, eure Prozesse, vielleicht auch das kulturelle Thema angeht? Merkt man da einen Unterschied? Jetzt bist du ja jemand, der schon lange dabei ist.
Ja.
Wo die großen Veränderungen eigentlich da gewesen?
Also gibt es ganz viele Veränderungen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also in der Printwelt, sagen wir mal, das war die heile Welt für eine Redaktion. Ja? Man hat großen Leserkreis, wir hatten eine sehr gute Verbreitung, wir hatten eine sehr große Redaktion, teilweise waren wir allein 50 Redakteure auf der Computerwoche und wir waren sehr nah dran, sowohl an der Industrie als auch an den Anwendern, haben unsere Geschichten gemacht. Das Schöne ist, in der Printwelt, man schreibt etwas und setzt es den Lesern vor. Das hat sich komplett verändert in der Online-Welt. Wir messen alles, wir müssen herausfinden, was will der Leser eigentlich wirklich? Und das, was er will, unterscheidet sich ja noch das, was er sagt, was er will, von dem, wie er sich wirklich verhält auf einer Webseite. Mhm. Ja? Mal angenommen, er sagt, ja, Rechenzentrumsthemen sind für mich super interessant, bringt mal mehr über das Rechenzentrum und wir messen das und stellen fest, tja, also die Geschichten über modernisiertes Rechenzentrum haben überhaupt nicht geklickt, das hat gar nicht funktioniert. In Wirklichkeit wollte er 12 Tipps haben, wie er seine Mitarbeiter besser führen kann in seiner Organisation. Hätte er aber vielleicht im öffentlichen Gespräch oder auch im Zwiegespräch so gar nicht zugegeben. Das heißt, das Verhalten weicht stark ab von dem, was die Leute behaupten, was sie tun. Wissen wir alle. Das heißt, wir müssen viel mehr messen. Analytics spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir untersuchen sehr genau, welche Artikel funktionieren, über welche Zeiträume, wie gut. Wir haben beispielsweise Artikel, die haben wir vor 2 Jahren schon geschrieben. Die werden immer wieder upgedatet und auf den neuesten Stand gebracht, weil wir einfach wissen, das interessiert unsere Leser und die wollen dort am Ball bleiben. Die wollen diese Entwicklung insgesamt weiter verfolgen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Dann schauen wir auch dort international, wenn Geschichten zum Beispiel in den USA gut funktioniert haben, kann es sein, dass wir die bevorzugt bei uns auf die Seiten nehmen. Dann übersetzen wir die und gucken, okay, das erzeugt die richtige, relevante Reichweite. Da bin ich beim nächsten Stichwort. Reichweite ist das eine, relevante Reichweite ist das andere. Mhm. Wir könnten auch Kochrezepte auf die Seite stellen, würde wahrscheinlich gut funktionieren, wäre aber haarscharf an unserer Zielgruppe vorbei. Also wir müssen uns sehr genau anschauen, was können wir eigentlich mit unseren Themen machen, dass es unsere Leser maximal interessiert.
Eine Marktlücke, Heinrich, IT-Kochbuch. Ja. Haben wir uns notiert.
Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Können wir mal zusammen auf die Beine stellen, oder?
Genau.
Als Leser und auch als Beitragender, lass mich mal kurz aufstehen. Hier muss ich direkt mal in unserem Meetingraum, ja, habe ich ja auch noch so eine wunderschöne Computerwoche, ne? Und ich habe es natürlich schon auch sehr geschätzt, dass das mal, dass auch ab und zu, sagen wir mal, Trends aufgegriffen werden, die vielleicht noch gar nicht so als Trends sind. Und jetzt sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wenn wir uns sehr stark auf Analytics verlassen, dass natürlich auch immer das abgedruckt wird, was gerade massenfähig ist oder was vielleicht auch gut funktioniert. Und vielleicht gar nicht auch immer dann die Themen, die wirklich dann auch wichtig wären, relevant wären, wo ich dann sozusagen vom Technologiejournalismus erwarten würde, man ist eigentlich schon vielleicht ein Stück voraus, ohne dass dann auch schon gleich die großen Klickzahlen kommen. Und dann haben wir auch noch dieses ganze, ich nenne es Problem mit Clickbait, ja, wo man dann teilweise schon sich auch denkt, Mensch, da geht es schon auf eine sehr reißerische Richtung, die dann vielleicht wirklich ein Umdenken, eine Verhaltensänderung bei den Menschen im Hinblick auf Technologie nicht unbedingt wirklich voranbringt. Was sind da deine Gedanken dazu? Wie weit sollte das gehen oder vielleicht auch nicht gehen?
Also ich sag mal, in dem Zusammenhang die Mischung macht's. Ja. Wir verfolgen natürlich sehr genau, welche Themen in den Firmen gerade gespielt werden. Wir haben durch insbesondere aus dem Medienmarkt CIO einen sehr engen Kontakt zu den IT-Machern oder IT-Entscheidern in den Unternehmen. Mit denen reden wir ständig und wir kriegen mit, was die umtreibt. Das sind sozusagen die Themen, die jetzt gerade in der B2B-IT wirklich relevant sind. Dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch eine enge Bindung zu den großen Marktforschungsunternehmen. Wir haben selber einen im Haus, das ist IDC, Ann hat es vorhin erwähnt. Aber auch Gartner, Forrester, da sind wir überhaupt nicht voreingenommen. Und wir schauen uns sehr genau an, ja, welche Sau wird denn dort gerade wieder durchs Dorf getrieben, beziehungsweise was ist nachhaltig, was nicht. Da gibt es ja diese berühmten Hype-Cycles, ja. Also ein Thema, was gerade en vogue ist, kann übermorgen schon wieder ganz tief ins Tal der Desillusionierung gefallen sein und sich dann irgendwie auf einem Level einpegeln. Auch das schauen wir uns genau an. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn jetzt das Thema Blockchain plötzlich aufkommt und wir schreiben die ersten 2, 3 Geschichten über Blockchain und sehen dann, die Relevanz scheint nicht so stark gegeben zu sein, die Klickraten gehen eher gegen Null, also nicht so toll, dann hält uns das nicht davon ab, wenn wir an das Thema glauben, weiter über die Blockchain zu schreiben und uns zu überlegen, wie kriegen wir denn den Dreh dran? Was sind denn eigentlich Szenarien, in denen Blockchain-Thematik wirklich interessant werden kann? Da sind wir dann bei Lieferketten oder neue Währungen oder was weiß ich. Selbe mit künstlicher Intelligenz. Wir alle wissen, glaube ich, auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht so stark liegt, das geht durch die Decke. Das Thema wird richtig wichtig werden. Das wird alle Unternehmen beschäftigen. Es muss alle Unternehmen beschäftigen. Also beschäftigen wir uns damit. Und ich habe vorhin beschrieben, dieses Thema Updates hilft uns dann. Wenn wir jetzt einen Grundlagenartikel machen zu, sagen wir mal, GPT-4, diesem großen Sprachmodell von OpenAI, dann kann das sein, dass es heute noch gar nicht abhebt. Aber es kann sein, dass es in einem halben Jahr schon ganz anders aussieht. Da machen wir halt ein Update, bringen das nochmal auf die Seite, bringen das nochmal durch unsere Newsletter. Und plötzlich nimmt das Ganze Fahrt auf und wird zum richtig wichtigen Thema. Also das Timing kann man ja auch steuern über deine Webseiten. Ne? Also insofern, das sehe ich eigentlich recht gelassen.
Okay. Heinrich, also für bestimmte Themen gehen rauf und runter. Das Thema Cybersicherheit, Dauerbrenner oder schon bald vorbei. Berichtsmäßig, wie siehst du das?
Oh, das wäre schön, wenn das Thema vorbei wäre. Nee, also das ist es leider überhaupt nicht. Also Cybersecurity, deshalb haben wir ja auch seit ungefähr einem Jahr die Webseite CSO aufgemacht, Chief Security Officer. Eigentlich heißt es in Deutschland eher Chief Information Security Officer, aber wir hatten da ein Problem mit der Marke. Egal. jedenfalls, diese Seite entwickelt sich sehr, sehr stark, einfach weil es ein ganz großes Interesse an dem Thema gibt, weil unheimlich viele Unternehmen durch Angriffe, insbesondere Ransomware-Angriffe, also Angriffe mit Erpressersoftware, unter Druck gesetzt werden oder auch mit DDoS-Angriffen oder irgendwelchen anderen Malware-Attacken. Das reicht ja von Behörden über mittelständische Unternehmen, die komplett den Betrieb aussetzen müssen, bis hin zu großen Konzernen. Da haben wir jeden Tag im Grunde Meldungen auch auf der CSO-Webseite. die auch wirklich mit großem Interesse gelesen werden. Und das Thema geht auch nicht weg. Also im Gegenteil, gerade durch künstliche Intelligenz, wir drehen uns im Kreise, hätte ich beinahe gesagt, kommen da jetzt ganz neue Angriffsszenarien. Ne? Es ist sehr viel einfacher geworden, einen Schadcode zu erstellen und den auch zu distribuieren. Und das werden jetzt auch zunehmend Leute tun, die eigentlich gar nicht so einen tiefen IT-Background haben und versuchen, sich dort anzudocken. Genauso Thema Ransomware as a Service. Ich muss die Ransomware, also die Erpressersoftware, nicht mehr selber schreiben. Die kann ich mir irgendwo im Netz oder im Darknet besorgen. Kann ich mich dranhängen an diesen Trend und dann meine Erpressungskampagne durchziehen. Der Zugang wird einfacher und damit steigt das Risiko immer mehr und viele Unternehmen brauchen offensichtlich dieses ganz harte Erwachen gerade, um wirklich sich vernünftig zu schützen und alle Register zu ziehen. Weil das ist immer schwierig, das kostet einen Haufen Geld und es am Ende, es springt ja nicht wirklich was dabei heraus. Es ist wie eine Versicherung. Ja? Wir zahlen alle auch einen Haufen Geld für Versicherungen und sind eigentlich alle nicht wirklich glücklich damit.
Was wir beobachten, ist halt, dass vor allem auch das Thema OT Security, also Operations Technology, noch sehr viel Nachholbedarf hat, wo man jetzt einfach merkt, oh, jetzt haben wir da zwar irgendwelche Maschinen und Anlagen an die Cloud angebunden, aber okay, jetzt lasst uns das mal zu Ende denken. Wie ist das denn abgesichert? Und da merken wir, dass es noch sehr viele Fragezeichen gibt und dass viele Unternehmen da noch nicht so sensibilisiert sind, wie sie sein sollten eigentlich. Ne? Also IT-Security, ja, ist mittlerweile auch noch nicht fertig, aber ist soweit angekommen. Aber so diese Schnittstelle zwischen den beiden Welten, da sehen wir noch richtig viel Luft nach oben.
Ja, das sehen wir auch genauso. Wenn du von wir sprichst, Philipp, meinst du dann den Münchner Kreis oder welche?
Ja, auch den Münchner Kreis. Ich habe jetzt eher von I4.0 auch gesprochen.
Ah, ja. Okay.
Weil wir natürlich da ja auch immer uns die Frage stellen, was die Leute wissen müssen und welche Kompetenzen wichtig sind. Ja, und dass man da auch die Kompetenzmodelle und auch die Lernangebote dementsprechend schafft. Und das ist schon dadurch schwer, dass es kaum Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Bereich gibt. Also wenn man jetzt wirklich OT-Security lernen möchte, von der Pike auf, mit den entsprechenden Terminologien, dann ist es schon schwierig, da entsprechende Angebote eigentlich zu finden.
Also ja.
So ein Indikator auch aus Weiterbildungssicht, das ist ja so unsere Branche, welche Themen noch irgendwie vor dem Hype sind, im Hype oder nach dem Hype, dann um mal hier gerade wieder aufzugreifen.
Ja, das beobachten wir genauso. Also in den Fabriken insbesondere sind einfach jahrelang uralte Technologien eingesetzt worden, Betriebssysteme, die nicht gepatcht worden sind, extrem fehleranfällig. Und natürlich haben die Firmen das inzwischen verstanden und haben angefangen, es auszutauschen. Aber sich dann wirklich auf eine vernetzte Produktion vorzubereiten, ist nochmal ein anderes Thema, nochmal ganz andere Sicherheitsanforderungen. Und viele Unternehmen müssen das alles erstmal lernen. Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist ein Ausbildungsthema. Da braucht man auch die richtigen Sicherheitscracks, die sich damit auskennen. Ne? Und das fehlt an allen Ecken und Enden an solchen Profis.
Vielleicht auch ein Ausbildungsthema, dass man dann auch die Trends, die dann auch kommen, auf Cybersicherheit dann auch trainieren, bevor sie dann auch einen Schaden anrichten. Du hast einen wunderschönen Artikel geschrieben zum Thema ChatGPT und Cybergangster. Das ist ein Thema heute, wo jeder dann auch irgendwie ChatGPT nutzen will, aber sich also diese Gefahr überhaupt nicht bewusst ist.
Ja, das glaube ich auch. Und dazu kommt ja noch, dass sich die Entwicklung gerade im Schweinsgalopp verändert. Also GPT-4, das neue Sprachmodell von OpenAI, ist nochmal ein ganz anderes Thema als der Vorgänger. Und im Moment ist es nur über Abo, glaube ich, zugänglich. Man muss $20 im Monat bezahlen. Aber diejenigen, die das mal gemacht haben, werden feststellen, dass sie dann nochmal ganz andere Ergebnisse sowohl in der Programmierung, wahrscheinlich auch in der Charge-Code-Programmierung bekommen, als auch bei sonstigen Themen. Und mich würde es nicht wundern, wenn Version 5 schon in der Mache ist und wir haben hier gerade eine exponentielle Entwicklung und die Unternehmen sind auf vielen Ebenen darauf noch gar nicht wirklich vorbereitet. Also es wird sehr spannend werden in den nächsten 1-2 Jahren, glaube ich.
Das sind natürlich auch alles Themen, die sozusagen auf dem Tablett des CIOs oder der CIO ankommen. Jetzt haben wir da ja halt schon viele Jahre hinter uns der Entwicklung, der Evolution, wenn man so sagen möchte. Ihr habt ja auch ein entsprechendes Magazin. Was ist so dein Statusbericht zum Thema CIOs in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Industrie? Ist es eine Erfolgsgeschichte? Ist es eine Geschichte, die noch zur Erfolgsgeschichte werden kann? Muss man das sehr viel differenzierter sehen? Was ist da deine Beurteilung?
Also ich glaube, das hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren dort. Ihr habt ja auch den MÜWI, den Michael Müller-Wünsch von Otto hier gehabt, da habt ihr das sicherlich auch festgestellt.
Ja.
Der ist im Vorstand und er ist nicht der einzige CIO, der im Vorstand ist. Und er ist auch jemand, der dafür plädiert, dass das Digitalwissen auf allen Ebenen, Unternehmen eben auch auf der Bereichsleiter- und Vorstandsebene, deutlich intensiviert werden muss, damit man diesen nächsten Schritt gehen kann. Ich glaube, es ist überall verstanden worden, dass der nächste große Schritt in der unternehmerischen Wertschöpfung, das ist der digitale Schritt. Ja. Man muss das Unternehmen insgesamt digital neu aufstellen. Und die CIO spielen aber eine Schlüsselrolle. Und jetzt hängt ganz viel davon ab, ob sie diese Schlüsselrolle übernehmen dürfen, in Anführungsstrichen, oder nicht. Alle Unternehmen haben eine Geschichte und die Geschichte sieht meistens so aus, dass die IT ein bisschen auf dem Abstellgleis stand. Ne? Geht man in euer Rechenzentrum oder in eure IT-Abteilung, mit euch zu reden, ist immer furchtbar anstrengend. Ihr habt immer so viele Fachbegriffe, wir kommen irgendwie nicht zusammen. Also das Thema IT meets Business ist bei uns eins, das sich über die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, durchgezogen hat und immer relevant gewesen ist. Mhm. Und dieser Mismatch, der muss jetzt aufgehoben werden, weil alles wird digital. Man muss versuchen, wirklich auf allen Ebenen, ob das eine Finanzabteilung ist oder eine HR-Abteilung oder natürlich die Produktion, von der wir eben gesprochen haben, Entwicklung sowieso, überall dort müssen alle Register Sachen Digitalisierung gezogen werden. Das heißt, der CIO kann dabei unterstützen, aber der kann das nicht alleine machen. Es muss auf allen Ebenen Digitalkompetenz aufgebaut werden und im engen Zusammenspiel mit der zentralen IT, teilweise diffundiert das auch schon, da ist die zentrale IT eher wieder kleiner und die digitale Fachkompetenz wandert in die Fachabteilung, damit man dort die nächsten Schritte gehen kann. Und gerade mit den neuesten Trends jetzt, KI, auch Thema Blockchain, das Thema also sichere Transaktionen im Netz, das sind so Gamechanger, die dafür sorgen, dass wir da eine sehr viel höhere Geschwindigkeit brauchen. Und jetzt haben wir, glaube ich, das Problem, du hast es vorhin angedeutet, wir haben gewachsene Kulturen, die darauf nicht ausgerichtet sind. Und in Deutschland sind wir, muss man ehrlich sein, in Sachen Digitalisierung nicht so gut. Wenn ich mir das mit den angelsächsischen Ländern anschaue, die Berührungsängste sind dort nicht so groß wie bei uns. Bei uns wird unheimlich viel gezögert. Wir reden viel über Datenschutz, über irgendwelche regulatorischen Begleitumstände und so weiter. Teilweise sind das auch Schutzargumente, damit man sich mit diesen lästigen Themen nicht so sehr auseinandersetzen muss. Aber es hilft nichts. Wir müssen da rein und wir müssen da ganz tief rein. Und der CIO ist so eine Art Botschafter. Er muss versuchen, das in die Unternehmen reinzutragen. Das hat er teilweise nicht geschafft. Deshalb haben wir plötzlich den Chief Digital Officer gesehen, der plötzlich in diese Rolle berufen wurde. Dann haben die Firmen noch angefangen, Chief Data Officer zu berufen, Chief Security Officer. Inzwischen reden sie von einem Chief AI Officer. Das zeigt im Grunde die ganze Verzweiflung, dass man die Digitalisierung nicht vernünftig in die Fläche bringt.
Ja.
Und ein guter CIO ist derjenige, der das schafft und der alle im Unternehmen überzeugt und mitnimmt, angefangen beim Vorstand. Und insofern ist Michael Müller ein gutes Beispiel. Da habt ihr echt einen guten Kandidaten bei euch in den Podcast reingeholt.
Haben wir nur hier. Haben wir
ja,
nur.
Lieben Gruß an Michael an dieser Stelle. Da stimmt es, ein ganz, ganz toller Mensch. Heißt es aber, Heinrich, dass die Skills, die Kommunikationsskills der CIOs gestärkt werden müssen und müssen wir grundsätzlich schneller ausbilden, als wir das in dem Moment auch machen? Sind wir zu langsam beim Ausbilden? Weil, du hast vorhin gesagt, man überlegt und erwägt und findet ein paar Bremse, weshalb man dann auch diese Entwicklung dann auch verschieben kann. Müssten wir nicht sagen, her mit Ausbildung, schnell, damit wir dann auch irgendwie den Vorteil nicht verlieren?
Also, erste Frage zu den Kommunikationsskills. Ja, ich glaube, es war immer schon wichtig, dass der CIO auch die Sprache des Business spricht, dass er also die Geschäftsprobleme wirklich versteht, sich mit den Menschen unterhalten kann. Das hat auch viel mit der Persönlichkeit zu tun. Also es geht hier nicht nur darum, dass man Business sprechen kann, es geht auch darum, dass die Leute Lust haben, sich mit dir zu unterhalten als CIO. Und das bedeutet, dass man dann auch mal Abstand nehmen muss von dem Fachvokabular und wirklich darüber reden muss, was können wir denn auf der Fachebene eigentlich verändern und hinterher digitale Lösungen dafür anbringen. Die guten CROs machen das, aber es gibt auch noch welche, die sind noch nicht so weit, die haben damit ein Problem. Ja? Auf der anderen Seite ist genauso wichtig, digitale Kompetenz in den Fachbereichen aufzubauen. Also diese Schere muss von beiden Seiten sich schließen. Ja? Was die Ausbildung angeht, ja, wir haben in Deutschland ist Veränderung immer so ein Problem und wir machen Dinge gerne so, wie wir sie immer schon gemacht haben. Wir haben den Diplom-Informatiker früher gehabt, heute macht er den Bachelor und den Master und das dauert wieder 5 Jahre, vielleicht auch 6 Jahre. Und in dieser Zeit hat er meiner Meinung nach viel Nützliches, aber auch viel Überflüssiges gelernt. Und wir haben ein großes Problem damit, jetzt vielleicht durch den Fachkräftemangel nicht mehr, aber generell haben wir ein großes Problem damit, Leute auch mal einzustellen, die Quereinsteiger sind, die vielleicht Spezialisten für eher spitze Themen sind, aber nicht diese breite, fundierte Grundausbildung haben, die vielleicht eher aus dem Hacker-Milieu kommen und sich Dinge angeeignet haben. Da müssen wir, glaube ich, großzügiger werden. Ich habe es ja vorhin beschrieben am Anfang. Ich habe ja auch mal ein Jahr lang Programmierung gelernt. Das war ganz interessant. Ich habe da, es ist wirklich lange her, ja, noch COBOL-Assembler, Transaktionsverarbeitung, Datenbanken, zentrale Geschichten, Mainframe und so weiter gemacht. Zur gleichen Zeit hat ein Freund von mir studiert an der Fachhochschule und hat 4 Jahre dafür gebraucht. Er hat sich kurz vor dem Examen alle meine Ordner aus meiner einjährigen Fortbildung geholt und hat sich anhand dieser Ordner auf sein Examen vorbereitet. Habe ich mich auch gefragt, was hast du eigentlich die 4 Jahre gemacht? Ja. Und ich glaube, dass wir weg müssen von dieser, wie soll ich sagen, durchregulierten und zum Teil zu akademisierten Ausbildung und hin müssen in die Praxis. Teilweise passiert das auch schon, gerade in Fachhochschulen machen große Fortschritte da. Aber ich glaube, kein CIO wird heute sagen, ich stelle nur noch promovierte Diplom- oder Master-Informatiker an. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen in der Breite die Leute heranführen an diese Themen.
Ja, das hat natürlich auch was mit sagen wir, mit Lernkultur und der entsprechenden Mechanismen zu tun. Wir sehen halt schon, dass natürlich die Karrierepfade immer noch sehr stark auf die formellen Touchpoints, auf die formellen Kriterien ausgerichtet sind. Da die Durchlässigkeit ist besser geworden, ja. Aber ich denke schon auch, dass es da immer noch sehr viele Hürden gibt, um dann auch wirklich gute Leute aus einer praktischen Denkweise dann auch zum Beispiel in Führungspositionen zu bringen. Weil ich kritisiere beispielsweise auch sehr stark, dass es gerade in den Führungspositionen immer noch so stark an digitaler Kompetenz mangelt, weil man eben eher auf die formellen Kriterien achtet und nicht so sehr auf diesen Track Record, auf den praktischen, den man dann vielleicht dann sich erarbeitet hat.
Also, ja, wobei es gibt Ecken, wo das aufbricht.
Ja.
Wenn man sich mal diese ganze Low-Code-No-Code-Entwicklung gerade anguckt, oder auch das, was über Analytics, Reporting-Tools und so in die Unternehmen reinkommt, demnächst wahrscheinlich auch über künstliche Intelligenz. Die Firmen fangen an, auf der Fachbereichsebene zu programmieren. Die fangen an, die Leute zu identifizieren, die eine digitale Nähe haben, denen sie das zutrauen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und deren Karrieren auch zu fördern und die sozusagen auch als Inseln in ihren Bereichen aufzubauen und zu nutzen, um dann flächendeckend mit der Digitalisierung auf dieser Fachebene weiterzukommen. Siemens ist da ein sehr gutes Beispiel. Die haben ja damals mit Mendix auch eine eigene Plattform dafür gekauft. Und die machen unheimlich viel damit. Die haben einige tausend Leute, die in der Programmierung sind, auf der Fachbereichsebene und sich jeden Tag mit optimierten Workflows, mit Reports, mit kleinen Scripts und Programmen wirklich durch den Alltag helfen, bringen und dabei große Fortschritte erzielt haben.
Können wir nur bestätigen, dass da wirklich unglaublich viel im Rollen ist, auch was generell die Breitenkompetenz angeht und was auch die Art des Lernens und der Weiterbildung angeht. Sicherlich ein sehr, sehr vorbildliches Beispiel in dieser Hinsicht.
Genau, an der Stelle liebe Grüße an Barbara Hofstadt und Jürgen Hollatz, die auch bei uns im Podcast waren. Da gibt es eine hervorragende Folge zu dem Thema bei uns.
Ah ja.
Heinrich, ihr seid, wie du sagtest, ja immer nah dran, ihr lest die Trend Reports, ihr erstellt selber welche. Was sind denn aus deiner Sicht sozusagen die nächsten Themen? Sind es die, über die wir jetzt schon diskutiert haben? Also natürlich die KI, natürlich die Blockchain. Ich würde Quantum noch hinzufügen. Vielleicht das Thema Mixed Reality / Metaverse. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Themen, die man auf dem Horizont sehen sollte?
Also jetzt hast du mir schon ganz viel weggenommen. Übrigens, Mixed Reality, da warten wir jetzt auch schon seit 10 Jahren drauf, dass da mal der Durchbruch kommt. Irgendwie ist ja aber noch nicht zu sehen. Augmented Virtual Reality wird aber, glaube ich, schon ein Thema allein im Bereich Fernwartung und so auf der industriellen Ebene. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit, weil der Druck einfach wächst und die Unternehmen brauchen Lösungen, um ihren Footprint runterzubringen. Die Industrie zumindest hofft darauf, dass da was passiert. Ich glaube auch, dass das Thema Blockchain inzwischen aus dem Tal der Desillusionierung wieder herausgekommen ist und in der Fläche wieder relevanter wird. Zumindest habe ich gerade erst bei unseren Kollegen in der CIO.com gelesen, dass die Zahl der IT-Professionals, die sich mit Blockchain und Distributed Ledger beschäftigt, die explodiert gerade. Also ist ein Indiz dafür, dass dort auch viel passiert. Cloud rauf und runter, Cloud Computing wird ein wichtiges Thema, ist ein wichtiges Thema, sowieso brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind aber nicht nur die Hyperscaler, ich glaube auch diese gemeinsamen Datenräume, die jetzt entstehen, ob das Gaia X ist oder Catena X oder Manufacturing X oder die ganzen X, die wir da haben. Ja. All das sorgt dafür, dass die Firmen verstanden haben, sie brauchen eine vertrauensvolle Umgebung, ihre Daten teilen zu können. Und da ist die weltweite Cloud bzw. die Cloud der Hyperscaler vielleicht dann doch aufgrund der strengen Datenschutzrichtlinien, die wir haben, nicht immer die richtige Wahl. Und da passiert, glaube ich, auch eine ganze Menge. Ansonsten Automatisierung in jeder Hinsicht, da wird KI eine riesige Rolle spielen. Thema Customer Experience hatten wir ja schon vor ein paar Jahren, damals als SAP Qualtrics übernommen hat, war das in aller Munde und alle haben gedacht, das wird das nächste ganz große Ding. Auch dort hat die Gartner-Logik wieder zugeschlagen. Das Ganze ist erstmal wieder runtergegangen. Aber das Thema kommt wieder hoch. Also das, wie kriege ich es hin, meinen Kunden bestmöglich zu bedienen und gleichzeitig aber auch möglichst viele Informationen von ihm einzusammeln, um diese Bedienung nochmal zu optimieren. Das bleibt, das wird ein Riesenthema, ist ja auch für uns eins. Und ja, was gibt es noch? Alles, was mit Prozessoptimierung zu tun hat, Process Mining, RPA und so weiter, diese Themen gehen auch in den nächsten Jahren weiterhin ganz stark nach oben. Ne? Und ich glaube auch Low-Code ist ein wichtiges Thema, bleibt ein wichtiges Thema.
Vielleicht tun wir auch alle gut daran, als Beteiligte in unterschiedlichen Rollen, diesen Trends und Technologien nicht mit zu überhöhten Erwartungen heranzutreten, weil das macht sie vielleicht dann doch manchmal mehr kaputt als so Gewinn oder vielleicht zieht es sogar das Ganze nochmal in die Länge, als wenn man ein wenig differenzierter, unaufgeregter in die Trends reingeht. Das ist vielleicht auch sowas, was wir ein Stück weit lernen müssen.
Ich glaube auch, wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen darf, das alles sind Hilfsmittel. Die sind wichtig und die können mir helfen. Aber was noch wichtiger ist aus meiner Sicht, ist, dass sich die Unternehmen selbst umbauen, dass sie sich selbst in Frage stellen. Wir haben immer noch Organisationsstrukturen, die sind seit 50 Jahren die gleichen. Wir haben Abteilungen, die Durchlässigkeit ist unterschiedlich stark ausgeprägt in den Unternehmen, aber in vielen ist sie immer noch sehr schlecht. Cross-funktionale Prozesse abzubilden, ist für viele Betriebe einfach immer noch ein großes Problem. Leute sitzen auf ihren Daten in Abteilungen, sitzen auf ihren Informationen. Die zusammenzuführen, zusammenzubringen, das ist etwas, was eine andere Kultur erfolgt, das andere Menschen möglicherweise erfolgt, auch ein anderes Management, wenn nicht Erfolg erfordert. Entschuldigung. Also da muss noch unheimlich viel passieren und dort trennt sich auch, glaube ich, gerade die Spreu vom Weizen. Also dort gibt es einige Unternehmen, die sehr viel weiter sind und das sehr viel besser verstanden haben als andere, die noch genauso ticken wie vor 30, 40 Jahren.
Heinrich, das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung, Spreu vom Weizen trennen zu unseren Abschlussfragen und vor allem auch zur ersten, die ich dir stellen möchte. Wenn du jetzt mal über die nächsten Jahre, Monate, die nächste Zeit nachdenkst, worauf wird es aus deiner Sicht drauf ankommen? Also was sind so 3 Punkte, wo du sagst, die erscheinen dir sehr wichtig? Und ich meine jetzt nicht unbedingt nur technologische Trends, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber einfach Kriterien, Aspekte, die aus deiner Sicht von Bedeutung sein werden in der nächsten Zeit?
Also ich glaube, was die Unternehmen verstehen müssen, ist, es geht jetzt um Geschwindigkeit. Also die Schnelligkeit des Umbaus, die wird jetzt ganz wichtig. Und dazu müssen sich die Firmen wirklich damit beschäftigen, wie sie den Umbau, den digitalen Umbau als Ganzes gestalten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Unternehmen sollten versuchen, in den Bereichen sogenannte digitale Influencer zu identifizieren. Also Leute zu identifizieren, mit denen zusammen sie den Umbau gestalten können im Unternehmen. Das funktioniert nicht top-down. Man muss die Leute irgendwie zusammen an einen Tisch bringen und gemeinsam mit ihnen überlegen, wie kommen wir hier voran? Und da muss man die Abteilungsscheuklappen ablegen und sich wirklich überlegen, okay, Prozesse insgesamt, insbesondere auch die Prozesse in Richtung Customer, Richtung Kunde, müssen optimiert sein. Was brauchen wir dazu? Wie kriegen wir das hin? Also deshalb sage ich für mich das Wichtigste im Moment, intern für das Thema Digitalisierung werben, einen klaren Fahrplan haben. Was sind für uns Technologien, die uns wirklich mit unseren Kernthemen weiterbringen? Dabei braucht man auch so eine Art Scouting-System, weil die Dinge sich so schnell verändern, gerade draußen. Ich habe es vorhin angesprochen, das nächste LLM, also Large Language Model von OpenAI oder Google, kann schon wieder komplett neue Fakten schaffen. Und Unternehmen sollten wirklich versuchen, schnellstmöglich aufspringen zu können. Und das können sie nur, wenn sie den Wettbewerb bzw. das, was draußen im Markt passiert, sehr genau tracken und nachvollziehen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann natürlich das alte Thema Fehlerkultur, Mindset. Wie arbeite ich eigentlich im Unternehmen? Was traue ich meinen Mitarbeitenden zu? Wie kann ich sie davon überzeugen, ihre viel zitierten Komfortzonen zu verlassen und Dinge auch mal anders zu machen? Sich der Instrumentarien zu bedienen, die uns die Digitalisierung anbietet. Dazu müssen sie befähigt werden, dazu brauchen sie die entsprechende Ausbildung, aber sie brauchen auch Lust darauf. Also man muss das Thema Mindset ist da ganz, ganz wichtig. Es ist so ein bisschen abgedroschen klingt, das weiß ich wohl, aber schaffe ich eigentlich Lust auf Digitalisierung, sage ich mal? Das ist eine ganz wichtige Frage aus meiner Sicht. Ja.
Stimme dir voll zu.
Super, Heinrich. Und jetzt auch zur letzten Frage, die ich dann auch stellen darf. Wenn du jetzt eine Empfehlung abgeben könntest, 3 Skills, die man unbedingt für die Zukunft sich dann schaffen sollte, was wären die?
3 Skills für die Zukunft. Uiuiui. Ich glaube, wichtig ist das ganze Thema Kommunizieren. Mhm. Ja, also auf Menschen zugehen, mit Menschen reden. Sich nicht abschotten, also Kommunikation. Das andere, das ist also Soft Skill letztendlich. Dann, was die Hard Skills angeht, ist, ich glaube, man muss schon sich mit Technologie beschäftigen. Also man muss schon gucken, was passiert da draußen? Was bedeutet künstliche Intelligenz für mich? Also zu wissen, was sind die Trends und den auch übersetzen zu können auf die eigenen Anforderungen. Das ist ein ganz wichtiger Skill und dabei eben auch so ein bisschen diese eigene sichere Abteilungswelt verlassen und sich einen Gesamtüberblick über das, was die Notwendigkeiten des Unternehmens angeht, zu verschaffen. Das scheint mir ganz wichtig. Und vielleicht, ich glaube, ein wichtiger Skill ist auch, das Thema Leadership muss neu definiert werden letztendlich. Also viele Leute verbinden mit Führung immer noch so ein Hierarchiedenken. Es geht immer noch darum, so ein bisschen, ich habe das Sagen und ihr macht, was ich euch sozusagen anschaffe. Das wird nicht mehr funktionieren. Es geht jetzt wirklich darum, Teams zu unterstützen. Ja, dieser Service-Gedanke wird ganz wichtig. Ja, ich muss zuschauen, dass ich als Führungskraft alle Hindernisse beseitige, damit mein Team bestmöglich Leistung bringen kann. Damit mein Team bestmöglich abteilungsübergreifend kommunizieren kann und möglichst nah an den Kunden herankommt oder je nachdem, wie die Aufgabe letztendlich aussieht. Und das ist ein neues Führungsverständnis und ganz viele Führungskräfte, insbesondere auch ältere Führungskräfte, sind da noch nicht, glaube ich. Ja.
Entschuldige, wolltest du was ergänzen?
Ja, es sind halt alles eher weiche Skills, ja, eher Soft Skills, die ich hier anführe, aber ich glaube tatsächlich, auf die kommt es an.
Und ich kann dir da nur beipflichten, als Unternehmer, der ja fast 40 Personen beschäftigt, es ist nicht immer so einfach. Es ist nicht immer so einfach, das dann auch wirklich immer zu leben und auch die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. Insofern kann ich dir nur beipflichten. Ja, lieber Heinrich, die Zeit vergeht unglaublich schnell mit dir. Wir haben es sogar schon ein bisschen überzogen, aber das spielt überhaupt keine Rolle, denn es war ein wunderbar spannendes Gespräch mit dir. Man merkt einfach, du bist da überall mittendrin, statt nur dabei, um mal ein früheres Medienunternehmen zu zitieren. Und dementsprechend ganz herzlichen Dank für deinen Input und für deine vielen spannenden Impulse.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Heinrich, ich sage auch herzlichen Dank. Das war heute unser Gespräch mit dem Mann, der den Riecher für die Trends hat, der bei der netten und unverzichtbaren Pravda der IT-Welt arbeitet und Fakten schafft, die wir sonst nicht bekommen aus allen Herrgottsländern zum Thema IT. Und der sagt, Persönlichkeit wird wichtig in der Zukunft, auch für ITler. Das war das Gespräch mit Heinrich Waske, Editorial Director Europe, CIO Magazin, CSO Online Magazin und Computerwoche. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben von ebenso guten Gast und spannenden Gast, wie Heinrich das heute gewesen ist, dann bitte eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, weil es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent. Mit Philipp Ramin und Anne Kork.